auf 102,6.
Hallo Fußballfreunde und Sportfreunde, für das Herrengedeck immer wachsam bleiben alle 14 Tage mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf Radio 4FM 102,6. Einen schönen Sonntagabend wünscht Andreas Kulik. Rudi Schurikes Capri Fischer und Besame Mucho von Detlef Leis. Musik aus dem Jahre 1949, aus der Zeit, auf die ich im heutigen Herrengedeck zurückblicken möchte. Kickers Wilhelmsburg, so das Thema in den kommenden knapp 60 Minuten. Die Wilhelmsburg auf dem Ulmer Michelsberg, das war nach dem Zweiten Weltkrieg der Lebensmittelpunkt für viele. Es war nicht nur der Ort, an dem sie wohnten und ihre Familie hatten, sondern auch jener, an dem sie ihre Freunde hatten, an dem sie einkauften, an dem sie zur Schule gingen. Dort oben auf der Festung stellten Jugendliche in den 1940ern eine Fußballmannschaft unter dem Namen Kickers Wilhelmsburg auf. Die Arena der Kickers trug den klangvollen Namen Kampfbahn Rote Erde. Ein großer Name für ein Stadion hieß doch der geschichtsträchtige Boden von Borussia Dortmund genauso. 1949 dann wurde der VfB Schwarz-Rot-Ulm auf der Wilhelmsburg gegründet. Bis in die 50er trug der VfB seine Heimspiele in der Kampfbahn Roten Erde aus. Dann zog der Verein auf den Eselsberg um. Das Leben auf der Wilhelmsburg war so bedeutungsvoll, dass sich kürzlich selbst der Arbeitskreis für Zeitzeugenarbeit des Zentrums für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung an der Uni Ulm damit befasste. Bei mir live im Studio darf ich heute Abend einen Mann begrüßen, der 1935 geboren ist und der damals für die Kickers Wilhelmsburg auflief. Er ist außerdem VfB-Mitglied der ersten Stunde und weiß viel zu erzählen von dieser Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs von den Kickers Wilhelmsburg und vom VfB Ulm. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Manfred Fenske. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Herr Fenske, ich habe es gerade erwähnt, Sie sind 1935 geboren, allerdings nicht in Ulm, sondern Sie stammen aus dem hohen Norden.
Ich bin geboren in Radmannsdorf, Westpreußen. Wir wohnten in Cuxhaven, wir sind geflüchtet damals 1944 und wohnten von 1944 bis 1949 in Altenwalde in der Nähe von Cuxhaven.
Und was hat Sie dann auf die Wilhelmsburg verschlagen?
Es war so, meine Mutter war Witwe, sie lernte damals einen Mann kennen, der aus Ulm war, und dadurch, dass sie Ulm besucht haben, haben sie sich entschlossen, nach Ulm zu ziehen.
Ja, und welche Situationen, Umstände fanden Sie dann als Zugezogener dort vor?
Ja, für mich war das natürlich als junger Bursche schon etwas komisch, muss man fast sagen. So ein riesen Arenal, so ein riesen Gebäude, wie wir darauf gekommen sind, das war für uns natürlich schon ganz was Neues und man war natürlich neugierig.
Können Sie denn das Alltagsleben auf der Wilhelmsburg damals ein bisschen beschreiben?
Ja, das Alltagsleben war so, ja gut, damals, ich war zur Schule gegangen und ich hatte noch einen ganz kleinen Bruder, den habe ich auch betreut, dann muss man zum Einkaufen gehen und die Freizeit hat man natürlich für Spiele und die gab es ja dort oben zu Genüge, denn das war ja ein Riesenarenal mit Gängen und Bunkern und für uns junge Leute unheimlich interessant.
Das heißt, da gab es auch viele andere Kinder?
Sehr viele. Man kann sagen, ja gut, da wohnten ja viele Leute oben und damals waren natürlich Kinder fast selbstverständlich und da hat man natürlich auch gleich einen Anschluss gefunden.
Und wie kamen da dann die ersten Fußballspiele zustande?
Ja, Sie wissen ja, wenn Buben beieinander sind, was machen die? Die gucken halt, dass sie irgendwo einen Ball kriegen und dann wird kicket.
Ein Ball war ja damals doch sehr wertvoll. Wer hatte denn einen Ball?
Ja gut, der einen Ball hatte, das war natürlich der King. Der bestimmte auch, wer mit wem zusammenspielt und wie die Mannschaft aufgestellt wird und so weiter und so fort.
Und wo haben Sie dann gespielt am Anfang?
Ja, am Anfang haben wir, ja, es gab mehrere Möglichkeiten und zwar auf der Burg, also im Burghof oder aber ein bisschen außerhalb von der Burg, da war so ein Wäldle, da konnte man natürlich auch spielen oder im Waldgraben, also Platz hat man eigentlich immer gefunden.
Und wie viele Leute haben an so einem Kick dann mitgemacht bei so einem Spiel?
Ja, es kam immer darauf an, wer gerade da war, aber wenn man mal angefangen hat, dann war es halt so, dass der eine oder der andere dazukommen und dann wurde die Mannschaft neu aufgestellt und also wir waren alle beschäftigt.
Und welche Bedeutung kam dem Fußball für die Kinder auf der Wilhelmsburg denn zu?
Ja, wissen Sie, es gab ja damals kaum andere Spielmöglichkeiten. Das war das Einfachste und wenn Ball da war, was hat man gemacht? Fußball gespielt.
Das heißt, das war Ihre einzige Freizeitbeschäftigung, kann man das so sagen? Oder?
Ja gut, wir sind natürlich auch am Sonntag sind wir auch ins Stadion runtergegangen oder aber sind wandern gegangen nach Mering zum Beispiel und haben gesungen und es war halt eigentlich immer eine tolle Sache.
Ja, und irgendwann kam dann dieser große Name ins Spiel, nämlich die Kampfbahn Rote Erde. Um was handelt es sich denn dabei?
Ja, Kampfbahn Rote Erde ist entstanden auf dem ehemaligen Exerzierplatz auf der Wilhelmsburg. Da war noch so Bauschutt, das war so ein, wie soll ich sagen, das war so ein Ascheplatz, mehr oder weniger. Und den haben fleißige Leute hergerichtet und zu einem Fußballplatz. Und weil das Material rot war, war das Kampfbahn Rote Erde.
War Ihnen bewusst, dass der Platz von Dortmund genauso heißt?
Zu der Zeit natürlich nicht.
Ja, und dann kam es irgendwann zu diesen Kickers Wilhelmsburg. Wie kam dieser Name zustande? Wissen Sie da noch was?
Ja, Kickers Wilhelmsburg, mein Gott, man kann sagen, junge Leute haben Fußball gespielt, dann haben sie natürlich Gegner gesucht und dann hat man natürlich versucht, gegen Jungen zu spielen. Das war aber alles eine wilde Spielerei. Ja, oder gegen das leere Tal hat man gespielt oder auf der Wilhelmsburg sogar gegen den Nordflügel, gegen den Südflügel oder die Vorderburg, gegen den Uhrenbau und so weiter und so fort.
Das heißt, es gab aber schon einen festen Stamm, der da immer mitgekickt hat.
Ja, das hat sich so im Laufe der Zeit rauskristallisiert.
Und die Spiele zum Beispiel gegen Jungingen oder Leer, die waren aber dann nicht organisiert. Also es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Liga.
Nein, das war mehr oder weniger wild, das waren Freundschaftsspiele. Man wollte sich halt messen.
Wissen Sie noch, ob Sie da erfolgreich waren?
Ach, ja, ich würde sagen, wir waren schon eine gute Truppe.
Ja, und was diese gute Truppe im Anschluss noch alles getrieben hat und wie sich dieser Verein, diese Kickers Wilhelmsburg weiterentwickelt haben, darüber reden wir gleich. Jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik aus der Zeit von damals, von Dezember 1948, Karl Berbür, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien und danach noch ein bisschen was aus den USA, nämlich John Lee Hooker und Boogie Jones. Bis gleich.
zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die eingeborenen von Tritsunesien. Heidi Chibbala, 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 Chibbala.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend. Nach wie vor zu Gast im Studio ist Manfred Fenske, ehemaliger Spieler der sogenannten Kickers Wilhelmsburg und Mitbegründer des VfB Schwarz-Rot-Ulm, beziehungsweise Mitglied der ersten Stunde zumindest. Herr Fenske, wie kam es denn 1949 zu dieser Vereinsgründung auf der Wilhelmsburg?
Ja, folgendermaßen, wir spielten ja schon öfters gegen andere Mannschaften, aber wir wollten natürlich auch in die Liga, und zwar in den Bezirk Donau-Iller damals, und es ging ja nicht, da musste ein Verein gegründet werden, dass man sich anmelden konnte, dass die Spieler versichert waren und so weiter und so fort.
Und das Ganze war dann eben 1949. Gab es da eine Gründungsversammlung, nehme ich an?
Da gab es eine Gründungsversammlung, und zwar auf der Wilhelmsburg im Nordflügel im Keller. Und zwar waren da circa 50 Leute beieinander, und da wurde dieser Verein gegründet, und gleichzeitig sind 30 Leute eingetreten in diesen Verein, in den VfB Schwarz-Rot-Ulm. Und anschließend wurde sogar noch eine Tellersammlung gemacht, dass da ein bisschen Geld zusammenkam, weil das Geld war ja knapp damals. Und es kam so, glaube ich, 26 oder 27 D-Mark zusammen.
Der VfB Schwarz-Rot-Ulm, wie kam denn dieser Vereinsname zustande?
Ja gut, man hat beraten und hat gesagt, ja gut, die eine Gruppe war für VfB Ulm, die andere Gruppe für Schwarz-Rot-Ulm, und da wurde hin und her diskutiert, bis man abstimmte, und dann kam es zum Unentschieden, und dann hat man sich geeinigt, der Verein heißt VfB Schwarz-Rot-Ulm.
Und damit waren dann aber auch alle zufrieden?
Damit waren alle zufrieden, ja.
Jetzt nehme ich an, wenn Sie sagen, es sind 30 Leute gleich eingetreten, dass der Verein von Anfang an nicht bestückt war mit einer Jugendmannschaft zum Beispiel.
Ja, wir waren damals, ich zum Beispiel war ja noch Jugendlicher. Ich war ja kein Gründungsmitglied, aus dem einfachen Grunde, weil ich Jugendlicher war. Aber ich war von der ersten Stunde dabei, und somit konnte man immer noch sagen, man ist von der ersten Stunde da.
Aber die hatten dann nur ein Herrenteam zu Beginn, also eine erste Mannschaft oder eine zweite noch, aber keine, nein, so wie man das heute kennt, eine F-Jugend, eine C-Jugend, eine A-Jugend.
Nein, nein, nein. Damals hat man ja nur eine erste Mannschaft aufgemacht und hat dann gleichzeitig eine Tischtennisabteilung gegründet, weil auch viele Leute da waren, die Tischtennis spielen wollten, und da hat sich das so ergeben, dass wir damals gleich eine Tischtennisabteilung aufgemacht haben.
Gab es noch andere Sportarten?
Nein, nein. Zu der Zeit nicht.
Woher stammten denn zum Beispiel Trikots, Ausrüstung und so weiter für die Fußballer? Das kostete ja doch damals auch schon ordentliche Stange Geld.
Ja, damals gab es natürlich nur ein Trikot. Und das Trikot wurde gesammelt von Spenden oder bei einer kleinen Veranstaltung oder sowas, eine Tombola. Damals nannte man das ja nicht Tombola, nicht? Das war eine Gabenverlosung. Mhm. Nicht? Und so hat man das Geld halt zusammengesammelt, und die Trikots wurden dann angeschafft.
Hatte da jeder Spieler sein festes Trikot, das er dann wie sein Augapfel auch gehütet hat?
Es war so, nein, die Trikots, es kam ja immer darauf an, nicht, was man spielte und so weiter und so fort. Und die Trikots wurden dann immer nach dem Spiel eingesammelt in einen Koffer, und die sind dann zum Waschen abgegeben worden, und am nächsten Spiel musste dann irgendeiner oder der Spielführer oder einer, der nicht so pünktlich war, den Koffer tragen.
Das hat sich bis heute also nicht geändert, das mit den Trikots. Gegen wen ist denn der VfB Schwarz-Rot im Ligabetrieb angetreten?
Ja, das waren natürlich die Vereine in Ulm, VfL Ulm, Sportbund Ulm, ESC Ulm oder die Randbezirke Jungingen, Beimerstetten und ach, Asselfingen und das war die C-Gruppe damals.
Und wenn die jetzt zu Ihnen kamen als Gäste, hatten Sie da einen Heimvorteil durch Ihre rote Erde?
Ich würde sagen, ja.
Wie hat sich der ausgewirkt?
Es war natürlich so, erstens war der Platz schwer bespielbar aus dem einfachen Grunde. Wissen Sie, wenn da ein Ball gehüpft ist, der ist natürlich wesentlich höher gesprungen wie auf dem Rasen. Nicht? Und das hat man natürlich auch schon mitgekriegt. Da ist man schon früher losgelaufen und konnte den Gegner überlaufen. Und natürlich, was ganz schlimm war, die Verletzungsgefahr war ganz groß, wenn da jemand gestürzt ist und so weiter. Da hat sich fürchterliche Schürfwunden zugezogen.
Das heißt, es war ein klarer Vorteil, wenn man im Platz gewohnt war in dem Fall?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Haben Sie da auch irgendwelche Erfolge dann gefeiert?
Oh doch, wir haben 1952 wurden wir schon C-Klassenmeister und sind dann aufgestiegen und 1954 haben wir B-Klassenmeister gemacht, sind wieder aufgestiegen in die A-Klasse. Also wir hatten auf der Wilhelmsburg einen unheimlichen Erfolg, weil wir haben da oben fast alle Spiele gewonnen.
Mhm. Und dann ist der Verein aber später mal umgezogen. Warum?
Ja gut, das hat sich so ergeben. Die Wilhelmsburg wurde ja damals geräumt. Ende 52, 53 wurde die geräumt und da konnte man sich entscheiden, wo willst du hinziehen, ne? Entweder auf der Eselsberg oder in Oststadt. Und die meisten haben sich natürlich in das neue Stadtteil Eselsberg, was damals entstanden ist, sind darauf gezogen und dadurch hat man auch einen Sportplatz am Eselsberg bekommen.
Das heißt, da hat die Stadt dann ein Gelände zur Verfügung gestellt?
Die Stadt hat nach vielem Hin und Her, nicht? Der Stadt wäre es, glaube ich, am liebsten gewesen, weil sich der Verein damals aufgelöst hätte. Aber wir haben ja den Spielbetrieb noch bis 56 auf der Wilhelmsburg durchgezogen. Und zwar war die Wilhelmsburg schon geräumt. Also man kann sagen, da war nichts mehr los.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Ich meine, Sie hatten Ihre Anlage ja auf dem Eselsberg, wo sie auch heute noch ist,
ja,
und sind dann zur Wilhelmsburg gepilgert, oder?
So ist es. Wir sind am Sonntag zu den Spielen immer auf die Wilhelmsburg gegangen und haben da unsere Spiele gemacht und natürlich mal auch noch ein bisschen zusammengesessen und wie es halt so war, nach die Siege gefeiert und da hat man natürlich auch ein bisschen gefeiert und Schäumglaube und hat man ein bisschen laut gesungen und dann ab und zu kam auch noch die Polizei und wegen Ruhestörung und so weiter.
Also auch das alles noch wie heute. Ja, wie viele Zuschauer sind denn da gepilgert? Wissen Sie noch, wie viele Leute da auf der Wilhelmsburg?
Das waren immer so 200-300 waren es immer.
Also deutlich mehr als heute in so einem Ligabetrieb.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war eine ganz andere Zeit.
Ja, und wie es dann mit dem VfB Schwarz-Rot auf dem Eselsberg weiterging und wie sich das bis heute entwickelt hat, darüber sprechen wir gleich. Und vorher hören wir noch mal ein bisschen Musik. Bis gleich. Every Night in the Stardusters mit A Little Bird Told Me, Bing Crosby, Riders in the Sky und Fats Domino mit The Fat Man im Herrengedeck auf der 102,6. Ja, Herr Fenske, wenn Sie diese Musik hören, erinnert Sie die noch an damals?
Ah ja, das zuckt schon noch. man ist ja damals jedes Wochenende zum Schwofen gegangen und wenn da so heiße Rhythmen kamen, da hat man natürlich unheimlich mitgehalten, nicht?
Das heißt, Sie waren nicht auf der Wilhelmsburg gefangen, sozusagen?
Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
Jetzt ist ja der VfB Ulm dann, haben wir gesagt, auf den Eselsberg umgezogen. Wie war denn die Situation, die man dann dort vorgefunden hat? Da war ja wahrscheinlich noch nichts irgendwie gerichtet, da war ja einfach nur das Gelände da.
Gut, da war nur das Sportgelände da, natürlich Umkleidungsmöglichkeiten, sanitäre Möglichkeiten waren natürlich sehr dürftig. Ja, wir haben damals von der Eisenbahn eine Baracke gemietet im Weinbergweg und da haben wir uns umgezogen und mussten uns waschen in so Waschzuber. Also das war natürlich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die Verhältnisse.
Und wie entstanden dann die Anlage? Haben da die Mitglieder Hand angelegt oder hat es die Stadt alles, hat die Stadt sie sozusagen umsorgt?
Wir haben uns mehr oder weniger selber geholfen. Wir haben da mal eine Baracke aufgestellt und haben uns da so provisorisch Duschräume eingerichtet und Umkleideräume. Und da gab es natürlich auch Probleme, weil wir die Baracke damals von der Ulmer Brauereigesellschaft ganz günstig bekommen haben. Und da gab es Schwierigkeiten mit der Stadt Ulm.
Und welche gab es da? Kann man das näher erläutern?
Gut, ich meine, wir haben das Ding aufgestellt ohne Genehmigung.
Ah.
Und das war natürlich nicht rechtens,
klar. Hat sich dann aber im Positiven aufgeklärt?
Das hat sich nachher im Positiven aufgeklärt. Und wir haben natürlich auch nachher die Genehmigung bekommen, ein eigenes Clubhaus zu bauen.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie selbst, im Prinzip wären Sie ja Gründungsmitglied gewesen, wenn Sie älter gewesen wären.
Ja, so ist es.
Aber Sie sind Mitglied der ersten Stunde, ist das richtig?
Der ersten Stunde, ja, so kann man sagen.
Ich meine, Sie haben viele Erinnerungen an diese ganze Zeit natürlich. Wie ist denn das beim VfB Ulm heute? Denkt man noch an diese Gründerjahre und an diese Gründerzeit?
Oh, wissen Sie, es ist ja so, die Leute werden ja immer weniger von diesen ersten Stunden. Wir haben uns immer getroffen, einmal im Monat, so ein Stammtisch. Und das sind halt immer weniger geworden. Und ein paar sind weggezogen und jetzt ist natürlich, so makaber es klingt, aber man trifft sich bloß noch zu Beerdigungen, nicht?
Das heißt, viele Ihrer ehemaligen Weggefährten sind
gar nicht mehr
haben da. Einen, ja. Und der Verein selbst, wenn er jetzt Feste feiert zum Beispiel, hat er dann noch Gedanken an damals und an seine Wurzeln?
Es war so, wir haben ja 1999 haben wir unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert und das haben wir auf der Wilhelmsburg gefeiert.
Das heißt, ja, zurück zum Ursprung.
Zum Ursprung. Und es war sehr, sehr nett. Ganz toll.
Sie wissen jetzt aber auch nicht, ob sowas Ähnliches dann zum Beispiel zum 75-Jährigen oder so nochmal angedacht ist?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich nicht sagen.
Sie selbst haben ja auch Fußball gespielt, das haben wir schon erwähnt. Wie verlief denn Ihre Karriere?
Och, mein Gott, ich war eigentlich ganz zufrieden. Und zwar mit 17 habe ich schon in der ersten Mannschaft gespielt damals. Natürlich mit Sondergenehmigung. Ich durfte nur alle 14 Tage spielen, weil der Sportarzt das so verordnet hat. Aber die Karriere war eigentlich ganz gut.
Gab es da einen Grund, dass der Sportarzt zweiwöchigen Rhythmus verordnet?
Ja, ich war körperlich natürlich nicht der größte und schwerste. Ich war ziemlicher Leichtgewicht. Aber verhältnismäßig schnell.
Das heißt, er hatte Angst um Ihre Gesundheit, oder?
Ja, so war es damals. Man musste sich immer einer sportärztlichen Untersuchung unterziehen.
Wie alt hätten Sie denn sein müssen?
18.
Okay. Das heißt, nach einem Jahr hatte sich das mit der Genehmigung...
Ja.
Okay.
Ja.
Welche Position haben Sie denn gespielt?
Ja, ich habe teils rechts außen gespielt und Mittelstürmer gespielt, also hauptsächlich im Sturm.
Und haben irgendwelche Aufstiege dann auch miterlebt?
Ich habe damals schon das 52er miterlebt. Da habe ich als Ersatzspieler gespielt und auch oft in der Mannschaft gespielt. Und 56 auch.
Ja, und haben Sie als Fußballer damals schon irgendwelche Privilegien genossen?
Und was heißt Privilegien? Wissen Sie, es war damals, wir haben damals ja 54, 55 auf der Wilhelmsburg gespielt und da waren schon die damaligen Flüchtlinge aus Ostdeutschland da. Da wurde die Wilhelmsburg ja wieder aufgefüllt mit Menschen und es war wahnsinnig viele Leute, die sich da eingefunden haben. Und ja, so als junger Kerl, wenn du ein paar Tore geschossen hast, da bist du halt doch irgendwie gut angekommen, nicht?
Das heißt, die Damenwelt hat Sie beim Schwufen bevorzugt behandelt?
Weiß ich nicht. Ich meine, ich war auch kein schlechter Tänzer, aber ja, ich war zufrieden.
Aber man kennt ja auch so die Geschichten, dass Fußballer im örtlich angesiedelten Verein zum Beispiel nach einer guten Leistung irgendwo eine Suppe oder was zu essen oder so bekommen haben.
Ja, das war damals ganz toll. Wir sind sogar damals sogar von diesen Leuten, obwohl die ja auch nichts hatten, eingeladen worden nach dem Spiel, da Kaffee zu trinken und so weiter. Es war manchmal schon peinlich, aber man konnte es ja auch nicht abschlagen.
Also so gesehen hatten Sie kleinere Privilegien.
Ja, mein Gott.
Wie hat denn Ihre Karriere dann geendet?
Ja, die hat bald geendet. Ich habe damals 1962 eine Knieverletzung bekommen und wurde dann in Stuttgart in Bad Cannstatt in der Sportklinik operiert, neue Kreuz- und Innenbandabriss. Und da war es natürlich mit Fußball zu Ende.
Wie lange war man denn da damals außer Gefecht? Also jetzt nicht nur vom Fußball, sondern generell vom Alltäglichen, von der Routine?
Bis man wieder einigermaßen zu Fuß war, da sind 6-7 Wochen vergangen.
Sie sind Ihrem Verein aber treu geblieben?
Auf jeden Fall, ja.
Und haben dann einfach Ihre Leidenschaft anders kanalisiert. Welche Ämter haben Sie denn übernommen?
Angefangen hat es, ich bin damals nach dieser Sportverletzung, wo ich so einigermaßen ausgeheilt war, habe ich Jugendtrainer gemacht. Und dann ging es natürlich weiter mit technischer Leiter und Vergnügungswart, Gründer der Tennisabteilung, Tischtennisabteilung, Abteilungsleiter. Ach, unheimliche Position eingenommen, was gerade kam, nicht?
Machen Sie heute auch noch was? Also haben Sie auch noch ein Amt inne?
Ich habe heute kein Amt mehr inne, aber ich spiele heute noch aktiv Tennis.
Wöchentlich dann, oder wie?
Ja, im Sommer halb, ja, auf jeden Fall, nicht?
Also schon?
Training, ja, gut, ich hatte jetzt erst 2011 eine Knieoperation, ich habe ein neues Knie bekommen und hat sich sehr gut entwickelt und werde jetzt wieder voll einsteigen.
Sie waren ja immer ganz nah am Verein dran. Wie würden Sie die Entwicklung des Vereins denn bezeichnen oder charakterisieren?
Ja, der VfB Ulm hat auf dem Eselsberg eine kolossale Entwicklung genossen. Auf jeden Fall haben wir nicht nur Fußball gespielt, sondern wir sind kolossal in die Breite gegangen. Nicht? Wir haben heute an die 10, 11 Abteilungen. Ja, da geht es mit Volleyball, mit Tischtennis, mit Tennis. Tennis ist natürlich eine ganz große Sache geworden, weil wir auch eine eigene Halle haben und so weiter. Also die Mitgliederzahl heute beim VfB Ulm ist circa, ich weiß nicht hundertprozentig genau, aber ich schätze so 1900 Mitglieder werden wir haben.
Okay, und an der Stelle machen wir nochmal kurze Pause, sind dann gleich mit dem vierten Gesprächsblock da. Hier ist Freddy Quinn. Heimweh.
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
Brennend heiße Wüstensand.
So schön, schön war die Zeit.
Fern, so fern dem Heimatland.
Danke, Freddy. Die Kickers Wilhelmsburg im Herrengedeck und immer noch bei mir Vereinsmitglied des VfB Schwarzrot-Ulm, ehemaliger Kicker der Kickers Wilhelmsburg, Manfred Fenske. Ja, Herr Fenske, jetzt sind Sie eben Mitglied der ersten Stunde, das haben wir gerade erörtert. Und wie hat denn jetzt der Verein über so viele Jahre Ihr Leben geprägt?
Ja gut, man ist mit dem Verein praktisch aufgewachsen. Man hat viele Sportarten in diesem Verein getrieben und haben 1973 die Tennisabteilung gegründet. Das war natürlich ein großer Zug von uns und die hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Und da spiele ich mehr oder weniger heute noch.
Ist die Tennisabteilung heute so eine Art Aushängeschild?
Man kann es fast sagen, weil der Fußball hat natürlich in den letzten Jahren sehr nachgelassen und in der Tennisabteilung hat sich natürlich viel bewegt, da wir ja auch einen sehr guten Jugendtrainer haben, einen Herrn Uli Sick, der schon Jahre bei uns ist und der macht es hervorragend. Und durch dieses riesige Einzugsgebiet auf dem Eselsberg haben wir natürlich unwahrscheinliche Vorteile.
Worauf baut denn der VfB in Zukunft? Also ist es der Fußball? Sind es andere Abteilungen wie Tennis? Ist es der Breitensport?
Ich würde sagen, das ist der Breitensport. Ja, denn ein Verein kann sich ja nicht auf irgendwas spezialisieren, sondern er muss gucken, dass er in die Breite geht, dass er Mitglieder bekommt und dass er selbstständig bleibt, also dass er am Leben bleibt, nicht?
Und dabei haben Sie ja vermutlich auch noch die Jugendförderung ganz besonders im Blick, oder? Damit Sie den Nachwuchs an den Verein binden können.
Das ist sehr wichtig, das ist A und O, kann man sagen, nicht?
Haben Sie genug Ehrenamtliche, die das Ganze dann leiten? Denn Sie haben ja doch eine gewaltige Mitgliederzahl.
Ja, wir haben genug Leute und das ist beim VfB Ulm, man muss sagen, sehr gut organisiert und man kann nur sagen, die Erfolge sind auch teilweise da und es klappt eigentlich hundertprozentig.
Herr Fenske, spielen Sie selbst heute auch noch Fußball oder ist es beim Tennis jetzt geblieben?
Nein, durch meine Verletzung kann ich natürlich keinen Fußball mehr spielen, aber ich spiele, Tennis spiele ich noch. Fange es jetzt wieder richtig an, nicht?
Jetzt zurück. Ja, okay. ja, ich muss Sie noch fragen, haben Sie eigentlich mal die berühmtesten Söhne des VfB, nenne ich sie mal, die Hoeneß-Brüder, haben Sie die mal kennengelernt?
Oh ja, sehr gut. Kennengelernt habe ich sie als Bube, mehr oder weniger, weil ich auf dem Eselsberg gearbeitet habe. Ich bin ja Friseur und die sind immer zu uns zum Haarschneiden gekommen und da war natürlich immer die Hölle los, wenn der Dieter zum Friseur musste.
Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da so...
Auch man kann nicht sagen, ich meine, die Uli hat man natürlich nur mit dem Ball unterm Arm gesehen, ja, und... Er hatte, nebendran war ein Schulhof, eine Schulwiese, kann man sagen, da war er immer unterwegs und bei uns beim VfB in der Jugend hat er ja auch gespielt und war ein hervorragender Fußball. Man hat damals schon gesehen, dass da was draus wird.
Ja, und damals hatten die beiden noch Haare. Wie haben sie sich denn angestellt beim Haare schneiden?
Ah, der Uli war ganz normal, wie jeder andere auch. Bloß der Dieter, der wollte natürlich nie zum Friseur und der hat geschrien.
Sie haben dem schreienden Dieter Hoeneß die Haare geschnitten.
Ja, so gut es eben ging.
Okay. Ja, Herr Fenske, eine Stunde ist nahezu um. Ich bedanke mich, dass Sie da waren heute Abend hier zum Thema Kickers Wilhelmsburg. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Sehr gerne. Ja, und dann bleibt mir noch zu sagen, dass durch die Sendung wie immer Andreas Kulik führte und alles rund ums Herrengedeck und Sendungen zum Nachhören gibt es unter freefm.de/programm/herrengedeck bei Facebook oder im Blog unter herrengedeck.blogspot.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin wieder in 14 Tagen für euch da. Dann wird der Ex-Bundesliga-Profi Burkhard Reich mein Gast sein. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich wieder hören. Das Herrengedeck sagt jetzt gute Nacht und zwar mit Dean Martin, Memories Are Made of This und Anneliese Rothenberger gemeinsam mit Detlef Leis, La Le Lu. Bis dahin, tschüss.
Sweet, sweet memories you gave me, you can't beat. The memories you gave me.
Take one fresh and tender kiss.
The memories you gave me.
Add one stolen night of bliss.
The memories you gave me.
One girl, one boy, some grief, some joy. Wenn die kleinen Babys schlafen, drum.